Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, der uns tröstet wie eine Mutter und der zu uns kommt in seinem Sohn Jesus Christus, damit wir alle eine Familie werden. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, heute ist anders. Heute ist anders anders. Heute ist anders einmalig. Ich habe schon immer, wenn ich unterwegs war in der Pfalz, wo ich konnte, gesagt, anders ist einmalig in Ludwigshafen. Und heute ist es zum ersten Mal wahr. Es gibt es nämlich nur einmal. Das mag möglicherweise auch ein bisschen meine Schuld sein, weil der Herr Schmidt, ich weiß, ob Sie den kennen, der hat mich... Das ist der ortsansässige Geistliche. Der hat mich regelmäßig wieder besseres Wissen eingeladen zum Predigen und mir jedes Mal unfassbare Themen gegeben, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe. Und dann habe ich hier gepredigt und habe angefangen und nicht mehr aufgehört. Und das hatte manchmal Dimensionen, länger als ein Fußballspiel mit Verlängerung und Elfmeterschießen dauern darf. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum es jetzt abgeschafft wurde. Nein, in Wirklichkeit ist es so, dass anders deswegen heute anders ist, weil man sich überlegt hat im Team, dass es doch ganz sinnvoll sein könnte, mehr Platz zu haben, um anschließend miteinander zu sprechen. Und darauf möchte ich Sie jetzt schon hinweisen, dass Sie dazu ganz herzlich eingeladen sind. Erst recht, wenn Sie gehört haben, was ich versucht habe zu sagen, weil es ist ja wieder ein unfassbares Thema heute. Wir sind unter uns, können trotzdem nicht offen sprechen, weil der Feind mithört. Und wir tasten uns mal vorsichtig hinein in dieses Thema Familie. Weil sie ja alle Expertinnen und Experten sind, ob sie es wollen oder nicht. Was ist das eigentlich, meine Lieben, Familie? Ich meine, wir wissen es, wir fühlen es, wir verkörpern es, wir sind davon gezeichnet. Aber es ist gar nicht so leicht zu sagen. Also ich will mal sagen, ein Versuch einer Definition wäre meinerseits Familie, das ist eine Zwangsbekanntschaft. Das heißt doch auch, Freunde sucht man sich und Familie hat man. Die kriegst du lebenslänglich, ohne vorzeitige Entlassung wegen guter Führung oder Rührung. Das ist keine Chance. Ist noch gar nicht lange her und wir sind auch noch schwer davon geprägt. Wir hatten wieder mal Weihnachten und da haben wir das wieder erlebt. Das ist ja das Survival-Training für alle Familien. Warum ist das so? Es werden alle in ein Zimmer eingeschlossen. Eine allgemeine Ausgangssperre verhängt. Das gibt es so das ganze Jahr nicht. Und dann wird geschenkt. Das ist eine Disziplin auf Teufel komm raus. Und er kommt dann auch manchmal. Und dann steckt er wie immer ganz besonders leidenschaftlich im Detail. Und dann kriegst du ihn nicht mehr fort. Zum Teufel gejagt. Das war wieder was dieses Jahr. Wir schenken uns ja sonst nichts. Aber da... Heimlich gemachte Umfragen haben ergeben, dass für Männer, also diese vom Aussterben bedrohte Teil der Schöpfung, dass für die Feiertage, wenn sie auf Weihnachten fallen, ganz besonders schwer sind. Man spricht da auch vom GAU. Dem größten anzunehmenden Humus. Kennen Sie das Wort Humus? Das ist wahrscheinlich nur am Donnersberg. Familie, das ist natürlich eine pädagogisch wertvolle Erfindung des lieben Gottes. Wer sollte sonst schuld sein? Zur erlebnisorientierten Einübung von professioneller Fassungslosigkeit. Warum? Weil du es nicht fassen kannst. Weil es nicht zu fassen ist, weil man es einfach nicht fassen kann, was da passiert, weil wir es nie ganz in den Griff bekommen, weil wir ganz oft loslassen müssen, gehen lassen, sein lassen und das gelassen sogar womöglich dabei. Darum heute ein paar Gedanken zum Abenteuer Familie, der härtesten Versuchung, seit es Gottes Gnade gibt. Überlebenstipps, wie wir es schaffen, dass am Ende gut geht, was kaum geht, obwohl unsere Familien ja alle so einzigartig, eigenartig sind und, das kommt erschwerend hinzu, wir auch dazu gehören. Ich meine, ich bin auch ein Teil der Familie und das macht die Sache sehr schwierig. Ein paar Tipps habe ich mitgebracht. Sie können 7 unter 7 auswählen. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. 7 Tage, 7 Köpfe, 7 Sinne, 7 Mal, 7, 7 gescheit. 7. Das ist mein erster. Kinder sind wie Uhren. Na, sie sind schwer zu handeln. Du sollst sie aufziehen, was nicht einfach ist. Und das Aufziehen ist ein wichtiger Vorgang. Da muss man sehr behutsam sein. Und dann merkt man beim Aufziehen irgendwann, dass es immer schwerer wird. Ja? Und dass es stockt. Und dann musst du aufpassen. Wenn du dann nämlich nicht aufpasst, überdrehst du das hier. Und dann ticken die nicht mehr richtig. Ja. So. Ja. Du musst beim Aufziehen natürlich auch schon die richtige Einstellung vermitteln. Also schon sagen, wenn es 13 schlägt oder 5 vor 12 ist, wie spät haben wir es denn? Viertel nach 11 oder so. Ja? Also es muss ungefähr schon stimmen, gell? Wenn das nämlich einmal falsch eingestellt ist und dann läuft es schief. Und dann, wenn es dann tickt und wenn es dann eingestellt ist, dann ist es das Beste, wenn man es gehen lässt. Es kann dann zwischendurch vorkommen, das habe ich jetzt gerade wieder erlebt, da ticken die schon so lange und sind so eingestellt wie nur was. Und dann passiert plötzlich etwas und dann mutieren sie schlagartig und ich habe sie wieder so im Arm und muss sie nochmal aufziehen. Das passiert. Damit müssen sie immer rechnen. Die sehen von weitem aus wie Erwachsene auf einmal oder wie pubertierende Monster. Ja? Und du denkst, Vorsicht, Vorsicht, bloß nicht zu nahe kommen, schön aufpassen. Sie fahren mit Abstand am besten, steht auf der Autobahn oft. Kennen Sie das? Ja. Das gilt auch für Familienverkehr. Und deswegen, man fährt so und dacht, oh oh. Und trotzdem, gerade die so strubbelig aussehen, die mutieren plötzlich in einer Nacht und sagen, Mama. Kinder sind wie Uhren, man soll sie nicht nur aufziehen, sondern auch gehen lassen. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Kinder nur so lange stützen und begleiten, bis sie selber das Gleichgewicht halten können. Beim Umziehen ist ja Vorstufe des jüngsten Gerichts, wenn sie es schon mal gemacht haben, da findet man alles, was man will und was man nicht will. Und ich habe beim letzten Umzug die Stützräder gefunden von meinem Bub. Ach, da habe ich auf der Kellertreppe gesessen und habe ein bisschen geweint. Und habe die Bilder vor mir gesehen, wie das war. Und ich konnte mich ganz genau erinnern, ganz genau, an den Tag, wie das Wetter war, Schiedswetter, genau. Es war Ostersonntag, wir sind in Kaiserslautern durch den Park gegangen. Mama, Papa, Kind, Oma, Opa. Omas und Opas sind die beste Erfindung, die der liebe Gott je gemacht hat. Ja. So, und wir laufen so, wie man an Ostern halt läuft. Man kommt nicht wirklich vorwärts, aber man geht so ein bisschen und weiß, der Kaffee ist noch nicht fertig, also geht man noch ein bisschen. Und der Bub fährt mit seinem Rädchen vorne weg, also natürlich 2 Stützräder, ich habe jetzt nur 1 mitgebracht. Und auf einmal steigt der, also mitten auf dem Weg, völlig unvermittelt, steigt ab, stellt sich so neben sein Rädchen, schiebt das so ein bisschen von sich weg, wie man sich distanziert von etwas, was image-schädigend ist, ja. Guckt mich ganz klar und eindeutig an, hat schon immer gewusst, ich brauche klare Aufträge. Die Erziehung der Eltern hängt wesentlich davon ab, ob klare Aufträge gegeben werden. Und sagt, Papa, mach das ab. Dann habe ich gesagt, Bub, wir sind hier im Park, das Auto steht da hinne, morgen mache ich's. Mach das ab. Ich habe gleich gemerkt, er sagt, ich sag's nicht noch einmal. Während ich noch gegrübelt habe, ob ich diesen Auftrag jetzt wirklich am Ostersonntag erfüllen muss, sehe ich meinen Schwiegervater, ich sag, Opas, Weltklasse, Nobelpreisverdächtig, Richtung Auto joggen, fest entschlossen, sofort zu handeln. Kommt zurück, Schraubenzieher dabei, alle, noch Werkzeug dabei, kniet sich hin, schraubt die Dinger ab, gibt sie mir in die Hand. Ich stehe da, wie man da steht, wenn man so da steht. Der Bub setzt sich aufs Rädchen, ungeprobt, und fährt los. Und so fährt er bis heute. Der fährt immer noch. Ohne Stützräder. Ja. Ich habe in der Seelsorge ganz, ganz oft Menschen kennengelernt, die an Ostern oder an anderen Tagen zu ihrem Papa gesagt haben, mach das ab. Und der Opa hat es nicht gemacht und der Papa hat es nicht gemacht und niemand hat es gemacht. Und sie fahren und fahren mit ihren Stützrädchen, sind 40 und noch nicht zu Hause ausgezogen und haben nie gelernt, die Balance zu halten. Die eigene, ganz selbstbestimmte Balance, damit sie im Leben wissen, wie es fährt, wie es abfährt. Deswegen, das ist ein Souvenir, ich kann Ihnen sagen. Kinder nur so lange stützen und tragen und halten, bis sie selber das Gleichgewicht halten können. Überlebenstipp Nummer 3. Kinderzimmer sind nur vorübergehend einzurichten. Wir brauchen ein Bild. Manchmal muss man sich ein Bild machen. Von etwas. Schauen Sie mal. Eine ganz zauberhafte Immobilie sehen wir vor uns. Für die schon lange nicht mehr beim Augenarzt waren. Also es ist eigentlich ein schöner, warmer Raum zu sehen, kuschelig und deswegen so eine Brauntönung. Das ist warm, ja. Und man sieht ein paar Insignien der Kindheit. Der Schockelgaul. Hinter der Tür sitzt eigentlich ein Bär, aber der ist auch schon am Ausziehen, glaube ich. Und ein Mensch, ein junger Mensch, ist unterwegs. Und das nenne ich Point of No Return. Wenn da einer sagt, Kind, bleib doch, halt, den hält keiner mehr. Der oder die ist fest entschlossen zu gehen. Und wohin? Naja. Es ist die Aussicht auf relatives Kühlschrankklima, oder? Es ist kühl da draußen. Draußen ist der Wolf. Es ist nach deutschen Vorschriften überhaupt nicht erlaubt, diese Treppe zu betreten. Also, wenn das die Behörden in unserem Land sehen, wird sofort gesperrt. Weil es müsste ein dreistöckiges Geländer rechts und links mindestens sein. Ist aber nicht. Jeder von uns kennt diese Schwellenerlebnisse. Die sind nämlich nicht nur einmal zu machen, wenn du sozusagen aus dem Kinderzimmer gehst, sondern diese Schwellenerlebnisse, die haben wir ein ganzes Leben lang. Und immer wieder kommt es vor, dass wir wissen, jetzt muss ich gehen. Und wenn jemand sagt, ja, aber wo willst du denn hin? Hier ist doch so schön. Dann sage ich, macht nichts und geh trotzdem. Jeder von uns hat in seinem Leben hoffentlich ab und zu mal den Mut gehabt, da hinauszugehen, obwohl da kein Geländer ist. Obwohl es da draußen also nicht eindeutig ist, wohin. Man kann dieser Treppe nicht ansehen, ob sie ins Nirgendwo führt oder in den siebten Himmel. Das weiß man nicht. Jeder von uns musste schon mal raus, musste schon mal aus dem Häuschen sein, damit er herausfinden konnte, wo Gott sozusagen fest entschlossen ist, mit ihm was zu erleben. Jeder, der sozusagen beim Schaukelpferd und Kuschelbär bleibt, bringt sich selber um die Erfahrung, dass Gott ganz große Dinge tut ohne Geländer. Seine Spezialität ist nämlich ohne Geländer. Dankeschön. Das Kinderzimmer ist nur vorübergehend einzurichten. Tipp Nummer 4. Jetzt halte ich mich mal an das Familienexperten Modell Jesus und seine Leute. Jesus hat ja auch mal als Kind angefangen. Das ist so zauberhaft an ihm. Haben wir uns gerade neulich dran erinnert. Und er hat auch Familie. Was für eine. Wegen ihm wäre der Josef am liebsten abgehauen. Der war nah dran zu sagen, das da ist mir zu heikel. Maria kommt wie die Jungfrau zu einem Kind und Josef soll dazu stehen. Das ist nicht einfach für den Josef. Das sieht man bis heute in jedem Krippenspiel. Man weiß nicht so richtig, den Josef stellen sie immer in die Ecke und lassen ihn in die Laterne halten, bis es rum ist. Man weiß überhaupt nicht, was der für eine Rolle spielen soll. Josef, lieber Josef, mein. Das Kind Jesus ist ein Problemkind. Bringt die Eltern total aus dem Tritt. Die Maria, den Josef, alles drum und dran. Die müssen fliehen, die verlieren ihre Existenzgrundlage, ihre Heimat. Das Problemkind Jesus schmeißt alles um. Übrigens, das kennt ganz viele Eltern. Gestern waren sie noch verliebt und es war alles so schön und gut. Der Bauch wurde immer dicker, aber okay. Und dann kommt das Kind auf die Welt und ein Paar sagt, wer bist du denn? Und ein Mann sagt, werde ich noch gebraucht? Sag mir Bescheid, wann ich wiederkommen soll. Oder soll ich die Laterne halten? Wenn Kinder auf die Welt kommen, gerät die Welt derer, die sie kriegen, erhofft haben, gewollt haben, total aus den Fugen. Maria und Josef fragen. Die wissen Bescheid. Und dann kommt der Jesus auch in die Pubertät. Das finde ich sehr tröstlich. Und sie gehen zum ersten Mal auf die Kerwe. Reise nach Jerusalem. Er ist zwölf Jahre alt. 12 Jahre alt. Da fängt's an. Man sieht's ihnen nicht an, aber es rumort schon. Was daran zu sehen ist, dass am Schluss, wenn man abzählt, sie nicht mehr da sind. Sie gehen nach Hause und denken erst einmal, es wird bei der Tante sein oder beim Onkel oder irgendwo und dann wird es dem Josef. Aber der ist nämlich am Ende immer schuld. Ne? Wo ist er dann? Sagen sie und finden ihn nicht. Und dann gehen sie zurück nach Jerusalem und suchen, wo man einen 12-Jährigen überall suchen könnte. Und als sie da überall geguckt haben, gehen sie noch dahin, wo man einen 12-Jährigen ganz bestimmt nicht sucht. In die Kirche. Und da sitzt er bei den Gelehrten, nicht etwa stumm und hört zu, sondern er redet und er doziert und er spricht und er weiß was. Und die Maria geht auf ihn zu und sagt, Bub, was machst du denn? Wir haben uns so gesorgt um dich. Das kannst du uns doch nicht antun. Und jetzt kommt die erste große, wichtige Kränkung für Mama Maria. Herr Jesus sagt nämlich, schon alles klar, alles in Ordnung, ich bin da, wo ich hingehöre. Weißt du denn nicht, dass ich dort sein muss, wo ich hingehöre? Mit anderen Worten, Jesus sagt zu seiner Mutter Maria, ich gehöre dir nicht. Das muss man erst mal gehört haben, als Mutter. Und damit nicht genug. Es ist so, wir gehören einander, wir gehören zueinander, aber wir gehören einander nicht. Das ist eine Lektion, die man wirklich lange, lange, lange üben muss. Weil immer dann, wenn man sozusagen jemanden ganz nah bei sich hat und begleitet, auch durch Fiebernächte, auch durch Liebeskummer, auch durch Trabbel ohne Ende, wird man automatisch dazu neigen, dem anderen sozusagen als einen Teil von sich selbst zu sehen und zu fühlen. Und umso schmerzhafter ist es dann, wenn das Kind, um das ich mich am meisten gesorgt habe, mir am meisten wehtut und es tun muss und sagen muss, ich gehöre dir nicht. Das ist eine ganz schmerzhafte Erfahrung, die wir alle unseren Eltern schon zugefügt haben und die uns unsere Kinder zufügen müssen. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Tipp. Entgegen anderslautender Gerüchte sind Kinder nicht auf die Welt gekommen, um ihre Eltern glücklich zu machen. Ich habe das lange gedacht. Ich wollte meine Mama immer glücklich machen. Und es ist mir einfach nicht gelungen. Ich bin irgendwie nicht, ich will ein Beispiel sagen. Wenn die mir zu Weihnachten 2 Pullover geschenkt hat, ja? am Heiligabend. Dann habe ich am nächsten Morgen eine davon angezogen, bin die Treppe runtergekommen, hat die Mama gesagt, gell, der andere gefällt dir nicht. Das ist nicht leicht, Eltern glücklich zu machen. Das ist eigentlich ein No-Go, deswegen geht man besser. Kinder müssen nicht ihre Eltern glücklich machen, schon gar nicht, indem sie sie kopieren oder bestätigen, sondern dass sie dürfen ihren eigenen Weg finden. Jesus macht es vor. Der lernt erst einmal, Achtung, lernt ganz anständig, wie sein Vater Zimmermann. Ist zu Hause, hilft die Familie zu ernähren mit seiner Arbeit, stabilisiert das ganze System enorm. Und gerade wo man denkt, er hat seinen Verstand, bei Männern setzt er so etwa bei 30 ein. Denkt man, oh, ich glaube jetzt, da schmeißt er alles hin, zieht aus und geht in die Welt hinaus und die Maria schämt sich und geht nicht mehr gern zum Bäcker, weil sie sich nicht fragen lassen will, wo ist er denn der Groß? Ei fort. Ei, wohin? Ei, ich weiß nicht. Ja, was macht er denn? Oh, ich habe keine Ahnung. Ja, wo wohnt er denn? Der wohnt nirgends. Ja, wo, was verdient er denn? Ah, der schafft nichts. Da kriegst du ein Imageproblem, wenn du so einen Jesus hast. Kinder müssen irgendwann einmal klarstellen, dass sie nicht auf die Welt gekommen sind, um durch die Wiederholung aller Lebensentwürfe ihrer Eltern denen rückwärts zu erklären, es wäre alles richtig gewesen. Eltern fragen sich ja immer, oh, haben wir es richtig gemacht? War das gut? Und dann sollen die Kinder dadurch, dass sie sozusagen das Ganze multiplizieren und kopieren, sagen, ja, ich hätte es nicht anders gewollt. Und das genau tun die Kinder nicht. Meine Kinder haben bei ihrer Frage nach dem, was mal aus ihnen werden soll, als erstes gewusst, was sie nicht werden wollen, weil sie mich gekannt haben. Und mein Sohn hat gesagt, ich weiß noch nicht, was ich werden will, aber was ich nicht werden will, das weiß ich, so wie du. Einer davon langt. Hat er recht. Dabei, ich hätte schon gern gehabt, gell? So eine, es gibt ja in unserer Pfalz, gibt es ja Pfarrerdynastien, da sind die genetisch bedingt, kommen die auf die Welt und sind schon theologisch, logisch auf der Welt. Ja? Oder es gibt Lehrerdynastien oder Banker. Ich komme von einem Bauernhof, der ist 150 Jahre alt und jetzt mit meinem Bruder endet er und ist verkauft. Drei Kinder, alle drei waren eingeladen, diesen blendenden, wunderschönen Hof zu übernehmen. Alle haben geguckt und haben gesagt, was? Kein Wochenende, kein Feierabend, kein Urlaub. Tschüss. Und jetzt sind wir alle sehr betroffen, weil etwas aufhört. Und ich habe mit meinem Bruder einen langen Spaziergang gemacht und dann hat er gesagt, ich muss so aufpassen, dass ich nicht mein ganzes Leben rückwärts entwerte und sage, es war alles falsch. Bloß weil die nicht weitermachen, nein. Nein, das war gut und es war, hat seine Zeit gehabt und ich habe meinen Sinn und meine Mitte und mein Leben darin eingepackt gefühlt. Und das muss jetzt nicht dadurch, dass es die anderen auf never ending story trimmen, so weitergehen. Und das ist eine ganz schwere Nummer. Machen Sie sich darauf gefasst, wenn die Kinder nicht so werden wollen wie Sie, dass Sie so bleiben wollen, wie Sie sind und mit sich einverstanden sind und diese Einverstandenserklärung nicht delegieren an Ihre Kinder. Nicht Ihre Kinder sagen Ihnen, du bist so okay und der liebe Gott hat dich so gemacht, sondern ganz alleine, du bist zuständig. Die Kompetenz kann man niemandem delegieren. Unsere Kinder sind nicht dafür da, uns das Prädikat wertvoll zu verleihen. Im Gegenteil, das kann sein, dass die sagen, aus meiner Sicht war es falsch, aber für dich war es vielleicht richtig. Früher hat man ja gesagt, also meine Mama hat gesagt, Bub, das ist so. Egal was, es ist so. Heute sagen meine Kinder, Papa, das ist so für dich. Für mich nicht. Kinder müssen nicht ihre Eltern glücklich machen, indem sie sie kopieren und bestätigen, sondern ihren eigenen Weg finden. Der Wanderprediger ist kein Zimmermann mehr und doch bringt er allerhand unter Dach und Fach auf seine Weise. Gott hat einen anderen Plan für den Zimmermann. Der zimmert schon, aber außer Haus. Überlebenstipp Nummer 6. Jesus ist unterwegs als Wanderprediger und ganz schön erfolgreich. Und es ist wieder mal ein Tag, an dem es gar nicht der Platz nicht langt. Die Leute sind im Haus, ums Haus, drumherum, überall Leute, die ihn alle hören wollen. So erfolgreich ist der Ausreiser. Mama Maria und die Geschwister reisen hinterher. Nicht, um sich ein Autogramm geben zu lassen. Nein, nein, sie wollen sagen, Bub, jetzt langt's. Ab, wir gehen nach Hause. Sie wollen zu Jesus, weil er zu ihnen immer noch gehört. Und jetzt stellen Sie sich mal die Situation vor. Maria und die Geschwister stehen draußen und sind eigentlich die Ehrengäste, oder? Könnte man meinen. Und sagen, sagt dem wohl dort drin, wir wären jetzt da. Und dem Jesus wird es ausgerichtet und er sagt Unfassbares. Unfassbar. Er sagt, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Geschwister? Und dann schaut er sich um, schaut in die Gesichter der Menschen, die da sind, um von ihm zu hören, dass sie Gottes Kinder sind. Und sagt, guck, die und die und der auch, das sind mir Vater, Mutter, Geschwister. Wenn sie nach dem Willen Gottes fragen, dann sind sie Geschwister. Die Blutsverwandtschaft wird von Jesus ganz anders definiert. Eine vollkommen neue Definition von Familie. Deswegen kann ich hierher kommen heute Morgen und kann anfangen zu predigen und sagen, liebe Schwestern und Brüder, sonst dürfte ich das nicht sagen, weil sie sind ja nicht alle hoffentlich mit mir verwandt, oder? Weil Jesus kommt und sagt, das sind mir Bruder und Schwester, deswegen sind wir einander Geschwister. Und das ist die Lektion, die er seiner Mutter erteilt. Ganz schön schwer. Und was ist dabei als Nebenprodukt noch rausgekommen? Wir können auch etwas davon noch lernen. Nämlich, wir sollen uns nicht nur auf einer Kuschelparty mit uns und unserer Familie beschäftigen. Nicht nur schauen auf das Enge unserer Herkunftsfamilie, sondern unsere Aufmerksamkeit und unsere Achtsamkeit und unsere Sensibilität und unsere Wertschätzung soll über diese Grenze hinausgehen zu denen, die uns Schwestern und Brüder sind. Wir sollen einen anderen Horizont kriegen. Jesus erweitert die Familie. Und das ist auch ganz gut. Ich finde, wenn man so ein bisschen aus der Enge rauskommt, kommt man auch anschließend wieder lieber nach Hause. Übrigens, früher haben sie mich immer gefragt, was willst du mal werden? Sind sie vielleicht auch gefragt worden, oh, was willst du mal werden? Die Großen fragen die Kleinen, was willst du mal werden? Und unterstellen damit ja eigentlich, dass man als Kleiner noch gar nichts ist. Ja, das ist eigentlich eine ganz gemeine Unterstellung. Und ich habe früher 3 Favorites gehabt. Als erstes wollte ich Metzger werden, weil bei uns einmal im Jahr auf dem Hof Schlachtfest war und ich habe gesehen, dass der Mann der wichtigste auf der Welt ist und dass alle für ihn rennen, bis es dunkel wird. Ich dachte, Metzger. Danach wollte ich Tierarzt werden, weil der Tierarzt bei uns auf dem Hof der zweitwichtigste war. Der musste nämlich nicht schlachten, sondern das Leben retten der Tiere. Und wenn der auf den Hof kam, war die very important person schlechthin da, also wollte ich Tierarzt werden. Und als das nicht geklappt hat, wollte ich Peter Maffay werden. Alle 3 bin ich nicht geworden. Heute will ich nur noch 1 werden. Ich habe nur noch ein Ziel. Ich will 1 werden. Ich will, dass was aus mir wird. Schon, das will ich schon. Ich will, dass ich dieses Geschwisterkind Jesu sein kann. Ich will, dieses Kind Gottes will ich werden. Das ist mein größtes Ziel. Das Größte, was du werden kannst, ist, dass er dich anschaut und sagt, Bruder, Schwester, Mutter. Die Verbundenheit der Herkunftsfamilie ist nicht alles. Es geht darüber hinaus, über die Gottesfamilie sich zu verstehen. Das ist ein ganz wichtiger Überlebenstipp. Dann halten wir es besser wieder aus. Und zuletzt Tipp Nummer 7. Eine der bezauberndsten und für mich auch gänsehautmäßig am meisten besetzten Szenen ist die, als Jesus am Kreuz ist. Und sind alle weg. Sind alle weg. Kein Hahn kräht mehr nach Petrus. Judas küsst nicht mehr dumm rum. Sie sind alle fort. Bis auf eine. Maria. Die steht am Kreuz. Das heißt, am Ende, was es drauf ankommt, ist diese so oft von Jesus weggeschubste, relativ unwichtig erklärte Nebensache Mama unterm Kreuz und er wendet sich ihr zu und sagt etwas ganz Entscheidendes im Hinblick auf den Jünger, der dabei ist, den Lieblingsjünger Johannes. Das ist deine Mutter. Und zu dem Johannes und der Beziehung zur Maria sagt er, das ist jetzt dein Sohn. Und vielleicht haben Sie sich schon mal drüber gewundert, was das für eine nachträgliche Adoptionsgeschichte da am Ende ist, ja? Aber es geht letzten Endes um was ganz Existenzielles, nämlich Jesus organisiert die Versorgung der ansonsten rechtlos gewordenen Frau, damit sie nicht in die Armut fällt. Und es heißt bei Johannes anschließend, da nahm der Jünger sie bei sich auf. Jesus regelt seine Verhältnisse, bevor er von seinem himmlischen Vater gerufen wird und sagt, das ist jetzt deine Mutter und das ist jetzt dein Sohn. Was heißt das? Auch wenn wir getrennte Wege gehen, wenn es drauf ankommt, stehen wir zusammen und das machen die beiden am Ende auch. Und vor allem, wenn es gilt, einander zu verlassen, ohne dass wir verlieren. Mich bewegen Beerdigungen immer dann ganz besonders, wenn die Eltern ihre Kinder zu Grabe tragen müssen, wenn es sozusagen nicht der Reihe nach geht, wenn es grausame Brüche gibt, wo auf einmal Eltern ihre Kinder begraben müssen. Das ist so unfassbar schlimm und die Maria erleidet das auch. Die muss ihren Jesus gehen lassen und steht da und sieht ihn sterben und hört ihn rufen, warum Gott hast du mich verlassen? Aber sie hört ihn auch sagen, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist wichtig, dass wir füreinander dann auch da sind, gerade wenn es so abgründige Erfahrungen gibt. Ich habe den Eindruck, dass die intensivsten Wiederentdeckungen von Bindungen und von Nähe an Gräbern und auf Friedhöfen geschlossen werden. Ganz oft werden Menschen, die lange Jahrzehnte möglicherweise nicht mehr so voneinander gefühlt und beieinander gelebt und gedacht haben, Geschwister, die sich auseinandergelebt haben über Jahrzehnte, über ein ganzes Leben möglicherweise, an den Gräbern ihrer Eltern plötzlich wieder zueinander geführt. Der Abschied ist oftmals der Beginn eines neuen Zusammenkommens. Eine ganz, ganz große Chance. Und eine sehr bewegende dazu. Das Entscheidende ist, dass wir lernen, dass wir einander loslassen können, weil es einen gibt, der allezeit bei uns bleibt und in dessen Hände der sterbende Jesus seinen Geist befiehlt. Ja, ich komme zum Ende und sage, das waren 7 Versuche, einander als Familie zu begreifen und zu ertragen. Und das Schönste, was wir in der Familie zueinander sagen können, also das größte Kompliment, heißt, ich mag dich leiden. Das heißt, das Leid, das du mir antust, das nehme ich gerne auf mich. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Und eins muss ich Ihnen zum Schluss noch sagen, der Ehrlichkeit halber, damit sie nicht hinterher sagen, das hätte ich ihnen verschwiegen. Also Familie wird es wahrscheinlich auch noch im Himmel geben. Also die werden sie wirklich nicht los. Nicht wirklich los. Deswegen sagen wir auch immer, wenn wir auseinandergehen, auf Wiedersehen. Oder Amen. So soll es sein.
Wie ist es mit dem Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren?
Tja, so ist das mit dem Gebot. Das ist das einzige Gebot, das mit einem Versprechen versehen ist. Das ist übrigens ganz interessant. Wir haben 10 Gebote, die sagen, du machst das, machst das, machst das, machst das. Und bei du sollst Vater und Mutter ehren ist als einziges sozusagen eine Prognose, ein Versprechen dabei, nämlich damit du lange lebst im Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Das heißt, es ist eine Überlebensfrage. Das Verhältnis zwischen den Generationen entscheidet über das gesicherte Zuhause, über mein Leben hinaus. Deswegen ist das Verhältnis zu der Elterngeneration eine existenziell wichtige Frage und nicht eine Frage, ob ich Lust habe drauf. Es ist eine für mich überlebenswichtige Frage, mein Verhältnis zu meinen Eltern. Und das muss ich womöglich sogar noch über ihrem Tod hinaus klären. Manche Menschen müssen an den Gräber ihrer Eltern die Liebe neu buchstabieren, die sie eigentlich haben.
Ich habe keine weitere Frage mehr, aber ein Zeugnis einer Dame, das möchte ich jetzt vorlesen. Vor 3 Monaten hätte ich keinen Pfifferling auf unsere Ehe gegeben. Und um meinen Sohn habe ich mir riesige Sorgen gemacht, was aus ihm wohl einmal werden soll. Und heute ist alles anders, weil Jesus alles neu gemacht hat. Es war ihm ein kleines, einen Schalter umzulegen. Und jetzt ist unser Leben von Liebe geprägt. Ich habe einen neuen Mann, einen neuen Sohn, eine neue Ehe und ich bin selbst ganz neu. Ich erlebe jetzt Jesus jeden Tag in meinem Leben und im Leben der Menschen um mich herum. Schönes Schlusswort. Vielen Dank.